Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ob ich eine Schutzmaske tragen muss oder nicht, das bestimmt nicht die Bundesregierung, sondern Bill Gates. Glauben Sie nicht? Ja, dann widerlegen Sie das doch mal, und zwar mit Beweisen. So oder so ähnlich argumentieren Menschen gerne, die Verschwörungserzählungen verbreiten. Gerade in Krisenzeiten kursiert ja viel im Netz, unter anderem darüber, dass Bill Gates angeblich die Weltgesundheitsorganisation und letztlich auch die komplette Welt beherrscht. Nun kann man sich jede einzelne Erzählung vorknöpfen und versuchen, sie inhaltlich zu widerlegen. Oder man macht es anders und schaut auf die Sprache. Denn VerschwörungstheoretikerInnen greifen häufig in eine linguistische Trickkiste. Das hat David Römer beobachtet. Er ist promovierter Germanist an der Universität Trier und untersucht Verschwörungserzählungen. Und mit ihm habe ich mal in diese sprachliche Trickkiste geschaut und wollte zuerst von ihm wissen, ob es so etwas wie Zauberwörter gibt.
Ob ich jetzt von Zauberwörtern sprechen würde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist uns in unseren Untersuchungen zu sprachlichen Mustern in Verschwörungstheorien, die wir seit 2 Jahren an der Universität Trier durchführen, aufgefallen, dass innerhalb von Verschwörungstheorien immer wieder bestimmte Wörter auftauchen, die in Verschwörungstheorien bestimmte Funktionen erfüllen. Intensiver untersucht haben wir das mal am Beispiel des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Im Jahr 2016 war das. Und in Bezug auf den Wortschatz bei Verschwörungstheorien, um diesen Anschlag ranken, konnten wir feststellen, dass dort ein spezifisches Vokabular vorhanden ist, das man als Entlarvungsvokabular bezeichnen könnte. Das heißt, es werden ganz gezielt bestimmte Wörter eingesetzt, mit denen versucht wird, sozusagen Zweifel an der offiziellen Version, wie wir sie kennen, wie der Anschlag stattgefunden hat, zu säen, in dem darauf verwiesen wird, mit Hilfe solcher Zauberwörter, wie Sie sagen, dass hinter der offiziellen Darstellung eine verborgene Wahrheit liegt.
Welche Wörter sind das konkret?
Ja, dazu zählen zunächst einmal eine große Menge an Negationswörtern, zum Beispiel wie nicht und kein, oder auch relativierende Ausdrücke wie angeblich, vermeintlich, wohl, wahrscheinlich und so weiter. Diese Wörter werden eingesetzt in Verschwörungstheorien und zwar 10-mal so häufig ungefähr wie im standardgeschriebenen Deutsch und erfüllen da in erster Linie, wie gesagt, die Funktion, Zweifel an der offiziellen Darstellung der uns bekannten Wirklichkeit zu säen.
Wie genau wirkt denn die eigene Version der Geschichte glaubwürdiger, wenn ich so Begriffe benutze wie vermeintlich oder so genannt? Was passiert da sprachlich?
Das hängt im Grunde damit zusammen, wie Verschwörungstheorien aufgebaut sind und ja, wie sie funktionieren. Und zwar setzen sie sich im Grunde immer aus 2 Plots zusammen. Das hatte ich eben schon mehr oder weniger angedeutet. Einer offiziellen Version oder einem sichtbaren Plot und einer inoffiziellen Version, einem unsichtbaren Plot, der sozusagen die verschwörungstheoretische Darstellung der Ereignisse erhält. Die Verschwörungstheorie bzw. der unsichtbare Plot verweist immer auf den sichtbaren Plot, also die uns bekannte Wahrheit, und versucht dort irgendwelche Ungereimtheiten aufzudecken. Und dieses Aufdecken von Ungereimtheiten, das funktioniert sprachlich, eben mit Hilfe solcher Negationswörter oder mit Hilfe solcher relativierenden Ausdrücke, die Zweifel säen an bestimmten Darstellungen.
Sie sagen auch, dass man unabhängig vom Inhalt schon an bestimmten Argumentationen sehen kann, dass es sich um eine Verschwörungserzählung handelt. Was sind denn so Beispiele für so typische Argumentationsmuster?
Argumentationsmuster, die wir in Verschwörungstheorien immer wieder finden. Ein Argumentationsmuster, das wir immer finden in Bezug auf unser Weihnachtsmarkt-Beispiel, ist zum Beispiel die Behauptung, dass etwas nicht wahr ist, wenn es gegen die Gesetze der Physik zu verstoßen scheint. So wurde etwa festgestellt, also wir haben YouTube-Kommentare zu Videos, in denen von einer Verschwörung in Bezug auf den Anschlag ausgegangen wird, untersucht. Und in diesen Kommentaren wurde immer festgestellt, etwa, dass die Poller an der schmalen Gasse, wo der LKW hindurchfuhr, gar nicht beschädigt waren oder dass verschiedene Buden des Weihnachtsmarktes unversehrt blieben und so weiter und so fort. Und ausgehend von dieser Beobachtung wurde dann in den Kommentaren behauptet, weil das aber physikalisch unmöglich sei, dass der Sattelschlepper da durchgefahren ist, ohne etwas zu beschädigen, könne der Anschlag nicht stattgefunden haben. wenn etwas physikalisch oder naturgesetzlich unmöglich ist, dann ist es nicht wahr. Mhm. Und das ist eigentlich ein prototypisches Argumentationsmuster, das wir in fast allen Verschwörungstheorien finden.
Und haben Sie auch jetzt über die verschiedenen Verschwörungstheorien hinweg sprachliche Bilder gefunden, die immer wieder vorkommen, bei denen man hellhörig werden muss?
Ja, haben wir auf jeden Fall. Metaphern sind besonders interessant für unser Projekt, weil Metaphern ein sprachliches Phänomen sind, das unsere Wahrnehmung stark strukturiert, insofern als dass sie uns sozusagen Sachverhalte in Begriffen anderer Sachverhalte verstehen lassen und also Plausibilitätseffekte erzeugen. Verschwörungstheorien nutzen diesen Plausibilitätseffekt von Metaphern, um eben ihre verschwörungstheoretische Darstellung zu begründen. Und in verschwörungstheoretischen Texten finden wir in fast allen Texten zu allen Verschwörungstheorien Metaphern aus dem Theaterbereich. Diese suggerieren, dass im Hintergrund geheime Mächte am Werk sind und, um in diesem Bild zu bleiben, die Fäden ziehen würden. Zum Beispiel wird in diesem Zusammenhang häufig von Marionetten und Puppenspielern gesprochen und etwa davon, dass man hinter den Vorhang schauen soll, dem Theater ein Ende machen muss und so weiter und so fort.
Sie haben jetzt verschiedene Mittel aufgezählt, unter anderem Argumentationsmuster und Metaphern. Wie kann man denn sprachlich gesehen Eindeutigkeit erzeugen, die keinen Zweifel mehr zulässt? Ist das einfach eine Kombination aus den Dingen oder muss man noch mehr tun? Vielleicht auch in der Art und Weise, wie man das vorträgt, mit welcher Vehemenz?
Also die Art und Weise, wie das vorgetragen wird, mit welcher Vehemenz und mit welchem Nachdruck, spielt sicher auch eine Rolle dafür, wie überzeugend sprachliche Äußerungen sind. Ich würde schon sagen, dass es eine Mischung und das Zusammenspiel der verschiedenen sprachlichen Mittel ist und dass die in ihrem Zusammenwirken nochmal mehr Überzeugungskraft entfalten als ein einzelnes Argument oder eine einzelne Metapher.
Kann man denn Verschwörungstheorien an der Sprache komplett erkennen oder ist das jetzt ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, gut, jetzt habe ich diese 3-4 Mittel, die ich kenne und jetzt sehe ich direkt Verschwörungstheorien?
Also ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist, Verschwörungstheorien an der Sprache zu erkennen, dass das nicht funktionieren würde. Die Frage ist, ob man das will. Und das ist jetzt nicht etwas, was wir machen wollen, sozusagen ein Modell entwickeln, an dem man dann feststellen kann, okay, das und das und das kommt vor in den Texten, also ist das eine Verschwörungstheorie. Aber sicher ist es so, dass die sprachlichen Mittel, die wir jetzt herausgearbeitet haben, wenn die häufig vorkommen, dass man dann schon stark davon ausgehen kann oder dass das starke Indizien für das Vorliegen einer Verschwörungstheorie sein können. Ich will aber davor warnen, dann daraus zu schließen, dass jeder, der jetzt zum Beispiel eine Inszenierungsmetapher oder von Puppenspielern spricht, Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretikerin sei. Also das daraus zu schließen, ist vielleicht die Gefahr.
Welche Gegenmittel gibt es denn eigentlich sprachlich, also um verschwörungstheoretisches Sprechen zu entlarven oder dem etwas entgegenzusetzen?
Also was wir bezwecken mit unserem Projekt, ist sozusagen keine ausgefeilte Gegenstrategie und auch nicht der Versuch, Verschwörungstheorien zu widerlegen, indem man beispielsweise aufzeigt, wie widersinnig Argumentationen sind, sondern einfach darüber aufzuklären, wie Sprache funktioniert, wie sie in Verschwörungstheorien funktioniert und wie mit Sprache eben solche Plausibilitätseffekte erzielt werden, um vielleicht, das ist dann unsere Hoffnung, die sich damit verbindet, die eine oder andere Gefolgschaft möglicherweise zu verhindern. Aber alles andere halte ich für schwierig, zu versuchen, einen Gegenentwurf zu machen.
Welche Parallelen sehen Sie zwischen Verschwörungserzählungen und der Sprache der Populisten?
Es ist ja auch nicht zufällig, dass zum Beispiel häufig der Rechtspopulismus sich verschwörungstheoretischer Gedanken bedient, beziehungsweise dass Verschwörungstheorien ein zentrales Element rechtspopulistischer Ideologie sind. Den Zusammenhang zwischen Populismus und Verschwörungstheorien erkennt man meines Erachtens am besten an dem gemeinsamen Feindbild, das Populismus und Verschwörungstheorien teilen, nämlich die da oben, beziehungsweise die Eliten, zum Beispiel die politischen Eliten wie Regierungen oder Institutionen wie Geheimdienste und Militär- oder Finanzeliten. Weitere Feindbilder, die Populismus und Verschwörungstheorien häufig teilen, sind zum Beispiel auch der etablierte Journalismus, die Massenmedien, so etwa die Wahrnehmung von einer systemgesteuerten Lügenpresse und auch die traditionelle Wissenschaft. Populisten und Verschwörungstheoretikerinnen wollen gleichermaßen das Volk aufklären, indem sie die angeblichen Komplotte von Eliten eben, die nicht im Interesse des Volkes handeln würden, enthüllen. Und ja, da sieht man schon sozusagen die Verwandtschaft zwischen Populismus und Verschwörungstheorien. Ein weiterer Punkt ist, dass Verschwörungstheorien und Populismus die Wirklichkeit beide auf drastische Weise vereinfachen. Also man kann sagen, sowohl der Populismus als auch Verschwörungstheorien liefern einfache Lösungen für komplexe Probleme. Alles ist entweder schwarz oder weiß. Nicht zuletzt können wir eine Parallele zwischen Populismus und Verschwörungstheorien darin sehen, dass sich beides insbesondere auf sozialen Netzwerken formiert. Dies erscheint, wenn man so will, zunächst konsequent, insofern die etablierten Medien im populistischen Denken ja häufig Teil einer Verschwörung sind. Hinzu kommt, dass in den meisten Teilen der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel traditionelle Medien und Wissenschaft, Populismus angeprangert wird und Verschwörungstheorien als sozusagen der Vernunft widersprechend gelten. Und in diesen Teilöffentlichkeiten wie sozialen Netzwerken dringt eben der gesellschaftliche Konsens nicht vor und die Wissenschaft hat dort auch keine Deutungshoheit. Das heißt, zu vielen politischen Diskursen gibt es also dort keine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung. Sie werden in Teilöffentlichkeiten verhandelt, in denen von unterschiedlichen Wirklichkeiten ausgegangen wird. Und von dieser Fragmentierung der Öffentlichkeit, die ich eben so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, profitieren gleichermaßen Populismus und Verschwörungsglauben. Das heißt, um es kurz zu sagen, beides scheint durch die Eigenlogik des Mediums begünstigt zu werden.
Menschen, die Verschwörungserzählungen verbreiten, nutzen häufig bestimmte Wörter, wie vermeintlich oder so genannt, und greifen gerne auf Theatermetaphern zurück. Das hat der Germanist David Römer von der Universität Trier in seinen Untersuchungen herausgefunden.